Ja, von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben ja letzten Sonntag schon was von Nehemia gehört. Viele von euch zumindest. Ich habe nicht geschaut, wer alle da war. Aber wir werden uns mit ein paar Worten auf den gleichen Stand bringen. Gell? Also wir befinden uns ungefähr so zwischen 445 und 430 vor Christus. Gell? Also wir haben Jahreszahlen immer sehr gelangweilt. Aber ich finde es inzwischen sehr, sehr interessant. Gerade weil ich auch mit Kindern arbeite. Und ich finde es für Kinder so wichtig, dass man ihnen sagen kann, das ist passiert vor 2500 Jahren. Und das ist nicht ein Märchen, das was mit es war einmal beginnt, sondern wir wissen genau, oder zumindest ungefähr, wann das passiert ist. Und das ist in einer Zeit, das Volk Israel, das hat phasenweise nichts mit ihrem eigenen Gott zu tun haben wollen. Und es war wieder so eine Phase, wo sie längere Zeit einfach andere Wege gegangen sind. Sie wollten nichts mehr von Gott wissen. Sie haben keine Sabbate mehr gefeiert. Und Gott ist ein liebender Gott. Und was machen liebende Eltern, wenn ihre Kinder falsch handeln? Das ist keine rhetorische Frage, ihr könnt das sagen. Was machen die Eltern, liebende, gute Eltern, wenn ihre Kinder falsch handeln? Korrigieren, genau, sie korrigieren, ja. Genau. Sie korrigieren, ich nehme das Wort strafen, gell? Das klingt ein bisschen härter, gell? Aber natürlich strafen, um zu korrigieren, um wieder zurechtzubringen. Gell? Also nicht nur einfach nur Gewalt, sondern zu einem Zweck, zu einem Ziel. Und in dem Fall hat es so ausgeschaut, dass Israel, das Volk von seinen Feinden, Assyrien, Babylonien, über längere Zeit deportiert worden ist. Sie sind besiegt worden und deportiert worden, das heißt umgesiedelt, oder man kann da sagen, es ist eine Massenentführung. Und das Land Israel liegt dann 70 Jahre lang brach. Und jetzt ist Israel unter der persischen Herrschaft, also die Israeliten, die was überall im persischen Reich angesiedelt sind, ist die persische Herrschaft. Und langsam dürfen sie unter dieser Herrschaft wieder in ihr eigenes gelobtes Land zurück. Und diese Strafe Gottes war aber auch ein unglaublicher Segen für die Juden und für die Feinde der Juden, gell, die sie angegriffen haben. Gott hat in der Zeit der Deportation sehr reichlich gesegnet. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Daniel oder von der Königin Esther. Gell, die finden statt in dieser Zeit, wo sie deportiert sind. Und durch das Leben dieser zwei Menschen hat Gott so viel Segen ausgeschüttet, dass viele Menschen, sowohl Israeliten wie eben Babylonier, Assyrer, Perser, über Gott gestanden haben, über diesen Gott der Juden gestanden haben. Und gerade das hätten die Juden nicht erwartet. Die haben sich eher eingestellt auf eine zache Zeit. Wir sind entführt, wir sind in einem anderen Land. Und das ist ein Thema, das was mir persönlich vorher am Herzen liegt. Gell? Weil wir denken uns auch oft, ja, wenn ich endlich diese andere Arbeit hätte oder endlich einen Partner hätte oder wenn dieses Problem oder diese Sünde, in die ich immer wieder schlittere, nicht mehr da wäre, dann könnte Jesus uns wirklich verwenden. Und die Israeliten haben vielleicht eine Zeit lang auch so gedacht und dann festgestellt, dass Gott uns im Hier und Jetzt und in der Situation, in der wir gerade sind, verwendet. Und genau das hat Nehemia auch erlebt. Er ist Mundschenk beim persischen König. Das ist eine sehr hohe Position, weil das bedeutet, dass der König dem Nehemia sein Leben anvertraut. Also er hat die Aufgabe, die Sachen, die dem König serviert werden, vorzukosten. Und dann, wenn es nicht vergiftet war, dem König zu servieren. Also ein Traumjob. Und dann Nehemia, das habt ihr letztes Mal schon erfahren, hat Nachricht aus Israel erhalten, dass es den bisher bereits Heimgekehrten, die bisher bereits nach Israel zurückgekehrt sind, sehr schlecht geht. Die Mauer um die Stadt Jerusalem ist niedergerissen und Nehemia ist niedergeschlagen von der Nachricht. Und er beginnt intensiv für sein Heimatland zu beten und auch für Gelegenheit, dass er vor seinen König treten kann und er um Hilfe bitten kann. Genau, und könnt ihr aufschlagen, Nehemia Kapitel 2 Und ich werde da die Verse 1 bis 10 lesen aus der Hoffnung für alle Übersetzung. 4 Monate waren seither vergangen. Also 4 Monate seit der Nachricht, dass die Mauern eingerissen sind. 4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels und dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit. Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Judäa gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrat und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Bethoron und Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurde zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Genau, das ist der erste Teil. Also 4 Monate später hat der Nehemia Gelegenheit gekriegt. Nicht falsch verstehe, Gott hat nicht 4 Monate lang gewartet. Er wirkt schon seit 4 Monaten. Wenn du anfängst, für eine Sache zu beten, dann ist das schon ein Geschenk von Gott. Jeder von uns kennt es. Jesus, warum machst du endlich was? Aber er ist schon längst am Arbeiten. Das fängt schon damit an, dass du überhaupt dieses Anliegen hast, für eine Sache zu beten. Man nennt es in der christlichen Insidersprache Warten auf den Herrn. Und das Warten auf den Herrn, das ist mehr als nur Warten. Es ist Hoffen. Es ist Hoffen und Durchhalten. Keiner wartet gerne. Aber in der Bibel finden wir viele Beispiele für dieses Warten. Zum Beispiel Abraham, der hat 25 Jahre auf seinen von Gott versprochenen Sohn gewartet. Israel war 400 Jahre lang in Ägypten versklavt, bis Gott endlich den versprochenen Befreier schickt. Mose, endlich ist er da, er befreit, endlich können wir gehen. Nein, Mose muss erst nur 40 Jahre in der Wildnis Schafe hirten. Und dann, als der Herr endlich durch Mose das Volk befreit hat, sind sie nur 40 Jahre durch die Wüste herumgewandert, bis sie endlich in das versprochene Land gekommen sind. Die Juden haben über 1000 Jahre im Tempel für ihre Sünden geopfert, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Bis endlich Jesus gekommen ist, um mit seinem Blut für ein für alle Mal zu bezahlen. Und warten ist einfach nur hart. Zeit ist wertvoll. Aber gerade diese Zeit des Wartens ist genauso wertvoll. Weil in dieser Zeit des Wartens reift man. Man lernt zum Beispiel, seine ganze Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen und nicht mehr auf sich selbst. Und Nehemia bittet, während er mit dem König redet, bittet er kurz den Herrn, er fleht ihn kurz an, ihm zu helfen. Und ich vermute, dass er in diesen 4 Monaten eben genau zu so einer Person gereift ist, die ganze Hoffnung auf Gott setzt. Deshalb nimmt er sich Zeit, bevor er da dem König eine Antwort gibt, dass er nur kurz zum Herrn fleht. Aber Nehemia betet und weint nicht nur in die 4 Monaten, sondern er plant auch. Und das ist zum einen ganz normal. Wenn einem der Herr etwas ins Herz legt, dann betet man dafür. Aber dann geht es im Kopf immer wieder durch und man hat keinen Frieden, bis es gelingt. Nehemia setzt seine ganze Hoffnung auf den Herrn, Aber er war auch kein Träumer. Er ist nicht von heute auf morgen nach Jerusalem gezogen. Er hat nicht herumgeschrien, so, ich bin da, ich bin der Gesandte Gottes, jetzt können wir anfangen. Fangen wir an, bauen wir die Mauern. Der Herr wird schon dafür sorgen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Nein, er plant. Wie komme ich an das Holz, das was ich brauche? Wer verwaltet das Holz? An wen muss ich mich wenden? Wie reise ich sicher? Und dann hat er nur 100 verschiedene Szenarien im Kopf, wie vielleicht das Gespräch mit dem König ablaufen könnte. Immer wieder rennt es durch. Ich kann nicht einfach loslegen und spontan eine Stadtmauer aufbauen oder einen neuen Arbeitsbereich anfangen oder eben ein neues Gemeindegebäude kaufen. Das wäre verantwortungslos. Und du würdest die Gabe verwerfen, die der Herr jeden einzelnen von uns gegeben hat. Ein Gehirn. Wir überlegen also, was haben wir? Welche Begabungen haben wir? Wir machen eine Inventur. Aber bitte verstehst du es nicht falsch und das nicht geistlich und materiell trennen. Gell? Weil alles, was wir bei dieser Inventur zusammenkriegen, das sind ja auch Geschenke des Herrn. Die hat er uns gegeben, gerade um auch Pläne machen zu können. All das kommt von Gott. Wir sehen es also gut bei Nehemia. Er plant und er betet. Später, in Vers 18, das werden wir nachlesen, werden wir sehen, dass er allein Gott für diese ganze Sache die Ehre gibt. Dass alles gut gegangen ist. Er sagt nicht, hey, ich habe echt gut geplant und Gott hat auch seinen Part gemacht und das hat super zusammengespielt. Er gibt Gott allein die Ehre dafür. Er setzt die ganze Hoffnung, dass seine Pläne aufgehen, Allah auf den Herrn. Wie wir ebenfalls später dann in Vers 20 sehen. Genau, was wir auch gleich sehen, in Vers 10, im letzten Vers, was wir gelesen haben, es kommen Probleme. Probleme und Widerstände, die kannst du auch gleich mit einplanen. Es kommen Menschen, die haben was dagegen. Und das ist in erster Linie nicht einmal schlecht. Ja, ich gehe sogar so weit, ich mag es nicht so sehr, wenn Menschen bei jedem Widerstand gleich den Widerstand dem Satan in die Schuhe schieben. Genauso haben wir vorher über Warten auf den Herrn geredet und nicht über bitte den Herrn, dass der Satan dich endlich nicht mehr aufhält. Widerstände und das Warten auf den Herrn sind meistens Dinge oder Umstände, durch die wir reifen. Es gibt viele Bibelverse, die über diese positive Seite des, sage ich mal, Leidens reden. Zum Beispiel lesen wir gleich in den ersten paar Versen vom Jakobusbrief in die Verse 2 und 3. Also Jakobus Kapitel 1, Verse 2 und 3. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Aber damit lasse ich das Thema Widerstände gut sein. Denn das Thema Widerstände, das werden wir uns in ein paar Wochen genauer anschauen. Gehen wir zum zweiten Teil. Nehemia Kapitel 2, Verse 11 bis 20. Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach 3 Tagen brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzählte niemandem, welchen Auftrag Gott mir für Jerusalem gegeben hatte. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit das Flusstal aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen an die Arbeit. Als Sambalat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem. Und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Genau, also in Vers 18 sagen wir es. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hat. Er erwähnt nur, wie Gott ihm geholfen hat. In Vers 20, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Er wird es gelingen lassen. Und in Kapitel sagen wir auch wieder, Nehemia überstürzt nichts. Er kommt nach Jerusalem, er nimmt sich 3 Tage Zeit zum Rasten, zum Überlegen. In der Nacht untersucht er heimlich die Mauern. Und insgesamt, in dieser ganzen Zeit, hat Nehemia mit 3 verschiedenen Gruppen von Menschen zu tun. Zuerst einmal der König. Das ist ein König, der nicht an den Gott der Juden glaubt. Der König von Persien. Und es ist sehr interessant, wie der Nehemia mit diesem Mann umgeht. Gell? Er betet für die Begegnung mit diesem König. Und wie er dann die Gelegenheit hat, mit dem König von Persien zu reden, da hat er nicht gesagt, dass er die Stadt Jerusalem wieder aufbauen will, die jahrelang belagert werden musste und ein Symbol für den israelitischen Nationalstolz ist. Nein, er argumentiert ganz anders. Er möchte die Stadt wieder aufbauen, in der meine Vorfahren begraben liegen. Also er hat die Wahrheit für den ungläubigen König sehr gut verpackt. Die zweite Begegnung, die findet in Jerusalem statt, mit den entmutigten Juden. Er ermutigt sie mit dem, was Gott bereits Gutes getan hat in dieser ganzen Sache. Er sagt, dass dieser Gott das begonnene Werk auch zu Ende führen wird. Und die dritte Gruppe, das sind die 3 Männer, die zu den Feinden rundherum um Jerusalem gehören. Das ist die Gruppe von Menschen, die aufsteht, wenn jemand neue Schritte mit Jesus machen will. Nehemia weiß die scharf zurecht und er versichert, dass der Gott des Himmels das Vorhaben gelingen lassen wird. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Gott zu dienen bedeutet, auch auf sein Timing zu warten. Man wird in verschiedenen Orten von Menschen konfrontiert arbeiten, die alle auf ihre eigene Art und Weise herausfordernd sind. Und es wird sicher zu Widerständen kommen. Auch wenn der Herr das gute Werk tut und vollbringen wird, heißt es nicht, dass alles reibungslos ablaufen wird. Wir brauchen die Weitsicht, um zu sehen, was das richtige Ziel ist, was Gott gut heißt. Und wir brauchen die Weisheit, dass wir einen Weg dahin finden. Und wir dürfen trotz der Widerstände erleben, dass es sich lohnt. Und ich habe nur ein bisschen was vorbereitet, und zwar ein paar Fragen für euch. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, das haben wir noch nie gemacht, glaube ich zumindest. Und ich will euch einfach ermutigen, vielleicht nachher beim Kaffee und Kuchen, vielleicht jetzt dann schauen, wenn ich die Fragen austeile. Es sind Fragen zum Diskutieren, es sind keine Fragen, wo man Ja oder Nein sagen kann, gleich beim Zack, Ja, Nein. Und es ist aber es soll was ganz Natürliches sein, weil wenn du das nicht willst, dann lass es gut sein. Aber ich glaube, es sind tolle Fragen zum Diskutieren, es ist ein bisschen eine Fortsetzung zu dem Thema. Vielleicht ist so was, was du einfach mitnimmst für den nächsten Hauskreis, dass du im Hauskreis darüber quatscht. Und wie gesagt, fühlt sich ganz frei, wenn es denn so die Leute sind, die was gerne diskutieren, so wie ich, dann tat's den Zettel einfach wieder weg und red's keinen an. Gell? Okay, ich teile euch den Zettel aus. Genau, schaut es euch einfach an. Und ich bete noch. Ja, Herr Jesus Christus, ich mag dir danken, dass wir da gemeinsam die feiern können, dass du treu bist, dass du uns Gaben geschenkt hast, dass wir unsere ganze Hoffnung auf dich setzen können. Mein Herr, und ich mag dich bitten, dass das tiefer sickern darf, was es bedeutet, die ganze Hoffnung auf dich zu setzen. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz alles vollbracht hast, dass wir nichts mehr hinzufügen müssen zu dem vollkommenen Werk, dass du wirklich ein für alle Mal für unsere Sünde bezahlt hast, dass du uns ein für alle Mal freigemacht hast zu einer Beziehung zu dir und dass wir nichts mehr hinzufügen können. Das ist das Einzige, was wirklich zu tun ist, unsere ganze Hoffnung auf dich zu setzen. Danke dir, Vater. Amen.